Hallo, herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass Sie alle hier sind in der FEG Dortmund. Zu Anfang möchte ich gerne mit uns beten und bitte Sie dazu aufzustehen. Ja, Vater, sei du bei uns heute Morgen. Mache unsere Herzen auf. Mache sie weit. Öffne unsere Augen für all das, was du uns zu sagen hast. Lass uns deine Liebe spüren, die Kraft, die von dir ausgeht, deine große Macht. Danke für deine Macht und vor allem dafür, dass du uns niemals vergisst. Amen. Für die Aufmerksamen heute Morgen unter Ihnen, die haben bestimmt schon den Gottesdienstflyer studiert und erkannt, dass heute weder Arne noch Rolf da sein werden, sondern wir haben heute einen Gast, und zwar die Dorothea Terfloth. Ich bitte Sie mal nach vorne, damit sie sich uns vorstellen kann.
Ja, guten Morgen alle miteinander. Dorothea Terfloth aus Iserlohn im Sauerland. Ich gehöre zur FEG HEMA mit meinem Mann zusammen. Ja, und man will ja immer ein bisschen wissen, wer redet denn da vorne? Verheiratet, 3 erwachsene Kinder, 2 Schwiegerkinder, 1 Enkelkind. Ich war circa 25 Jahre hauptamtlich, ehrenamtlich für den Bund FEG unterwegs, habe Freizeiten gehalten, Frauenfrühstückstreffen, Seminare. Ja, und mit 50 bin ich dann in meinen Beruf eingestiegen als Lehrerin und derzeit leite ich ein Nachhilfeinstitut. Und an den Sonntagen, ja, bin ich unterwegs zum Predigen, auch in Holzwickede. Und da ist so der Kontakt entstanden, dass ich heute hier bin.
Schön, danke. Wir freuen uns, dass du da bist. Ja, und ich habe ja auch schon auf den Gottesdienstflyer hingewiesen. Natürlich der sonntägliche Gottesdienst wie heute Morgen, das ist ja ein wichtiger Bestandteil der Gemeinde, aber natürlich nicht alles. Alles Wissenswerte über sämtliche Veranstaltungen finden Sie hier hinten drauf, die nicht planmäßig stattfinden. Ja, auf der Rückseite können Sie das nachlesen und mit nach Hause nehmen. Wir kommen jetzt aber erstmal nochmal speziell zu einer Einladung zum Essen. Und dafür möchte ich ganz gerne die Silke Körner, den Thomas Körner und die Silke Hahn nach vorne bitten.
Ja, Freud lässt grüßen. Silke, nächsten Samstag ist Ehebrunch. Was ist das?
Du, das ist die Einladung zu einem Frühstück. Und das Wort Ehe sagt ja schon, wer auch so kommen könnte. Ja, und da wird es Themen geben, angeleitete Gesprächsgruppen. Ich sehe schon an deinem Runzeln, was ist das? Was sind das für Themen? Da geht es um Kommunikation, da geht es auch darum, wie wird Nettes noch netter, Gutes noch besser? Das ist eigentlich so das Hauptziel.
Also der Titel Ehebrunch, über den, glaube ich, sollte man nochmal drüber nachdenken, weil ich habe das in meinem Handy eingetragen. Also du hast ja so einen Papierkalender, ich habe ein Handy, wo ich mir den Termin eingetragen habe. Und die Autokorrektur, die hat mir was ganz anderes vorgeschlagen. Nämlich, die wollte einfach das N streichen. Und das wäre dann wahrscheinlich doch die völlig falsche Zielrichtung für einen solchen Samstag. Was erwartest du eigentlich für dich am Samstag? Jetzt haben sie es alle mitgekriegt. Was passiert, wenn man das N streicht? Genau.
Du, also zuallererst erwarte ich natürlich, dass mir nicht so unterstellt wird, du hast ein Smartphone und kannst alles mit Regeln und ich habe hier so ein Papierding, ja? Da sollten wir beide nochmal drüber reden. Also, was erwarte ich? So ein bisschen das, was ich gerade schon gesagt habe. Mit meinem Mann ist es eigentlich ganz okay und meistens richtig nett. Aber es gibt auch Tage, da könnte es noch netter sein. Und das ist so die Idee. Viel mehr kann ich da jetzt gar nicht sagen. Der guckt auch schon so. Der ist ja nicht so gebrieft, wie ich das bin von dir. Also das ist, und ich denke, da gibt's Neues, da gibt's Impulse. Ich freue mich auf Gespräche, auf interessanten Austausch mit vielen, die kommen.
Jetzt ist ja der Untertitel auch hier auf diesem gelben Einladungsflyer bring die Auflage selber mit. Heißt das jetzt Matratze, Bettlaken und Federbett?
Also tatsächlich ist das Thema Sexualität auch dabei bei den Gesprächsgruppen, aber nicht in Praxis so, dass man schon die Auflage mitbringt, Thomas. Die Auflage ist die Brötchenauflage, das, was ihr gerne frühstückt. Käse, Salami, Schinken esse ich zum Beispiel gerne, nur so als Tipp am Rande.
Und die Brötchen müssen wir nicht mitbringen, weil nur die Auflage.
Nur wirklich nur die Auflage.
Ja, super. Wer ist denn jetzt eingeladen?
Eingeladen hat ja letztes Mal auch schon ganz nett der Jugego. Es sind alle eingeladen, die an Ehe interessiert sind. Und der Jugego hat so nett gesagt, da darf man auch alleine kommen. Natürlich darf man da auch alleine kommen, wenn der Ehepartner oder der auch Eheinteressierte, mit dem man in einer glücklichen und zufriedenen Beziehung lebt, irgendwie verhindert ist. Also kurzum, nahezu alle sind herzlich eingeladen. Jeden Alters. Freunde, natürlich Freunde, also befreundete Paare sind selbstverständlich auch eingeladen. Man muss kein FEG-Mitglied sein, um an einem FEG-Ehebrunch teilzunehmen.
Also, wenn ihr diese Einladung weiterschickt per E-Mail, achtet auf die Autokorrektur und schaltet die aus.
Ja, vielen Dank, ihr beiden. Dann wissen wir jetzt alle, wann es was zu essen gibt. Aber bleiben wir nochmal beim Thema Essen, weil in unserer Gemeinde macht man das scheinbar sehr oft oder versucht es jedenfalls. Und zwar kennen von euch die meisten den Mittagstisch. Den haben wir schon des Öfteren angeboten, bislang auch dreimal dieses Jahr. In unserem neuen Forum, also dem Gemeindebrief hier, wurde dazu aufgerufen, dass sich doch bitte noch verbindlich Mitarbeiter melden für das nächste Mal. Das hat bislang noch nicht so zahlreich funktioniert, wie wir das erwartet hatten. Der erwartete Run auf diese begehrten Stellen, der ist leider noch ein bisschen ausgeblieben, aber das lag bestimmt an den Ferien. Also konkret heißt das, wenn ihr dabei sein wollt, wenn ihr wollt, dass wir einen Mittagstisch gemeinsam haben und uns zusammensetzen, ein bisschen Zeit haben für Gespräch auch nach dem Gottesdienst, meldet euch verbindlich an bis nächste Woche, weil sonst müssen wir das leider absagen. Das wäre zu viel Arbeit für die Einzelnen. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen werden, dass sich jemand bei Casey Colby meldet, verbindlich. Und dass das einfach nur durch den hektischen Alltag vergessen wurde. Wir wollen jetzt gemeinsam singen, zünden an dein Feuer und zu diesem Lied legen wir auch die Kollekte zusammen. Thank you. Ja. Was haben wir heute eigentlich für ein Thema? Worum soll es gehen in diesem Gottesdienst? Wir wollen uns damit beschäftigen, mit unserem Leben, mit dem, was passiert, bis Jesus wiederkommt. Ich habe mal ein paar Gedanken als Audiodatei mitgebracht und ich möchte bitten, das jetzt abzuspielen.
Er ist ein Serientäter und seit einem halben Jahr unterwegs. In Braunschweig verteilt ein Mensch anonym Geld. Mitarbeiter von Kirchengemeinden, Kindertagesstätten und sozialen Einrichtungen finden Briefumschläge voller Geld unter Fußmatten, in Briefkästen oder im Gesangbuch. Über 200.000 Euro hat der Unbekannte so schon ausgewählten Projekten und Einzelpersonen gespendet. Manche nennen ihn den Robin Hood von Braunschweig, weil er vor allem armen und kranken Menschen finanziell unter die Arme greift. Lieber Spender, falls Sie mich gerade hören, das ist eine großartige Sache, die Sie da machen. Gutes tun viele doch sonst nur, wenn es dafür auch eine Gegenleistung gibt. Sie verteilen einfach Geld an Bedürftige und wollen dafür noch nicht mal ein Danke hören. So ungefähr hat Jesus das wohl damals gemeint, als er sagte, baut nicht auf eure Schätze hier auf der Erde. Helft den Armen, ohne großen Beifall dafür einzufordern. Meine finanzielle Situation ist zwar eine andere, ich habe keine Tausende von Euro zu verschenken, aber ich will an Sie denken, wenn ich wieder mal beleidigt bin, weil mir mein Gegenüber so gar nicht gedankt hat, für eine kleine Hilfestellung oder ein offenes Ohr. Und schon dafür allein ein großes Danke an Sie.
Ja, die meisten von euch haben da wahrscheinlich über die Presse von gehört, das ist mittlerweile 2 Jahre her. Aber ich fand den Gedanken sehr toll, wie oft tun wir Dinge einfach nur, damit wir Anerkennung bekommen, damit uns gedankt wird, damit jemand sagt, Mensch, hast du klasse gemacht. Vielleicht tun wir es auch manchmal zu oft. Ich möchte jetzt den Predigttext lesen, um den es gleich gehen soll. Der steht in Matthäus 25, Vers 1 bis 13. Das ist das Gleichnis von den Brautjungfern. Wenn Gott sein Werk vollendet, wird es zugehen wie in der folgenden Geschichte. 10 Brautjungfern, sie gingen mit ihren Lampen hinaus, dem Bräutigam entgegen, um ihn zu empfangen. 5 von ihnen handelten klug, die anderen 5 gedankenlos. Die Gedankenlosen nahmen nur ihre gefüllten Lampen mit, während die Klugen auch noch Öl zum Nachfüllen mitnahmen. Weil der Bräutigam sich aber verspätete, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte der Ruf: Der Bräutigam kommt, geht ihnen entgegen. Die 10 Brautjungfern, sie standen auf und brachten ihre Lampen in Ordnung. Da baten die Gedankenlosen die anderen: Gebt uns von eurem Öl etwas ab, denn unsere Lampen gehen sonst aus. Aber die Klugen sagten: Ausgeschlossen, dann reicht es weder für uns noch für euch. Geht doch zum Kaufmann und holt euch welches. So machten sich die 5 auf den Weg, um Öl zu kaufen. Inzwischen kam der Bräutigam. Die 5 Klugen, die darauf vorbereitet waren, gingen mit ihm hinein zum Hochzeitsfest und die Türen wurden geschlossen. Schließlich kamen auch die anderen nach und sie riefen: Herr, Herr, mach uns doch auf. Aber der Bräutigam wies sie ab und sagte: Ich versichere euch, ich kenne euch nicht. Darum seid wachsam, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde vorher.
Ja, wie leben wir? Muss ich was anders machen? Geht's so? Das Gleichnis, können Sie mich hören? Ist das Mikro an? Ja. Bitte? Okay. Ja, wir sind ja jetzt wieder in der Jahreszeit, der November, wo man sich damit beschäftigt, mit der Ewigkeit, mit Tod und Sterben. Dann kommt die Adventszeit, wo wir auch darüber nachdenken, dass Jesus wiederkommt. Und das Thema soll heute Morgen sein, wie leben wir denn weise, bis Jesus Christus wiederkommt? Und Jesus hat die Menschen und seine Jünger darauf vorbereitet. In den Endzeitreden, in denen Jesus seine Jünger darauf vorbereitet, wie es sein wird, finden wir das Gleichnis, was wir gerade schon gehört haben. Und ich kenne das schon seit meiner Kinderzeit aus der Kinderbibel. Und ich musste in der letzten Zeit immer wieder öfter mal darüber nachdenken. Und dann dachte ich, du hast eigentlich immer noch nicht alles verstanden. Warum konnte man zum Beispiel nicht das Öl teilen? Wäre das nicht selbstverständlich, dass man teilt? Warum erzählt Jesus das so? Und dann habe ich gebetet und gesagt, Herr Jesus, erklär es mir doch noch mal neu. Und dann habe ich eine interessante Predigt dazu gehört, die ja mir manches ja dunkel da weggenommen hat. Aber zunächst ja hören wir noch mal auf den Bibeltext. Und ich denke, ich lese den doch noch mal vor. Wenn Gott sein Werk vollendet, wird es zugehen wie in der folgenden Geschichte. 10 Brautjungfern gingen mit ihren Lampen hinaus dem Bräutigam entgegen, um ihn zu empfangen. 5 von ihnen handelten klug, die anderen 5 gedankenlos. Die Gedankenlosen nahmen nur ihre gefüllten Lampen mit, während die Klugen auch noch Öl zum Nachfüllen mitnahmen. Weil der Bräutigam sich verspätete, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte der Ruf, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die 10 Brautjungfern standen auf und brachten ihre Lampen in Ordnung. Da baten die Gedankenlosen die anderen, gebt uns von eurem Öl etwas ab. Denn unsere Lampen gehen aus, aber die Klugen sagten, ausgeschlossen. Dann reicht es weder für uns noch für euch. Geht doch zum Kaufmann und holt euch welches. So machten sich die 5 auf den Weg, um Öl zu kaufen. Inzwischen kam der Bräutigam. Die 5 Klugen, die darauf vorbereitet waren, gingen mit hinein zum Hochzeitsfest und die Türen wurden geschlossen. Schließlich kamen die anderen nach und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Aber der Bräutigam wies sie ab und sagte, ich versichere euch, ich kenne euch nicht. Darum seid wachsam, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Ja, um das Gleichnis zu verstehen, muss man eigentlich wissen, dass damals in Israel Hochzeiten völlig anders gefeiert wurden als bei uns heute. Hauptperson war nämlich nicht die Braut, sondern der Bräutigam. Zunächst arrangierten die Eltern die Hochzeit. Sie suchten sich eine Braut aus, von der sie dachten, ja, die entspricht ja dem Bräutigam, die entspricht unserem Sohn. Und sie ist würdig für ihn. Dann wurde der Brautpreis verhandelt. Und der Vater des Bräutigams bezahlte den Brautpreis. Und das passierte manchmal schon, wenn die jungen Ehepartner ja noch Kinder waren. Es konnte aber auch kurz vor der Hochzeit sein. Dabei kam es dann zu einem ersten Treffen, sogenannte Kaduscha. Der Bräutigam bringt ein kostbares Geschenk mit für die Braut. Quasi so ein Verlobungsring für die Braut. Ein kostbares Geschenk. Und dann unterzeichnete man den Ehevertrag, sogenannte Katube. Und in diesem Ehevertrag war ein Versprechen des Bräutigams enthalten und auch die Rechte der Braut. Das war ein wichtiges rechtliches Dokument, das man dann auch haben musste, wenn man sich zum Beispiel scheiden ließ. Nach der Unterschrift unter diesem Vertrag ging der Bräutigam mit den Eltern nach Hause und war dann mindestens ein Jahr weg. Oder auch länger. Und die Braut wusste nicht, wann der Bräutigam wiederkam. Das war eine Überraschung. Also das können wir uns heute gar nicht vorstellen, ja? Diese Hochzeit war wirklich eine Überraschung. So, er musste mindestens ein Jahr wegbleiben. Und Dieses eine Jahr reichte dann aus, um festzustellen, ob die Braut nicht vielleicht zufällig schon schwanger war. Und die Braut sollte auf jeden Fall in der Zeit zeigen, dass sie treu war und auch zu ihrem Versprechen stand. Und ihr Herz sollte sich keinem anderen Mann zuwenden und auch nicht abschweifen. Was machte der Bräutigam in der Zeit? Der lernte in dieser Zeit auf eigenen Füßen zu stehen. Er baute ein Haus. Und in der Regel sah das dann so aus, dass man noch ein Zimmer ans Elternhaus dran gebaut hatte. Und jetzt kommt's. Dann entschied aber nicht der Bräutigam, wenn alles fertig war, ja, und er die Braut holen konnte, sondern der Vater musste seine Erlaubnis dazu geben und sagen, jetzt ist alles gut, jetzt ist es fertig, jetzt kannst du die Braut holen. Und wenn dann das okay war, dann zog der Bräutigam mit 10 unverheirateten Männern als Trauzeugen los zum Haus der Braut. Und das war ein richtig lebendiger, ja, Brautzug. Und das fand abends oder nachts im Dunkeln statt. Und alle bekamen so eine jüdische Hochzeitslampe. Das war so eine Stehlampe und damit leuchtete man den Weg aus. Ja, und dann ging es mit lauten Rufen, der Bräutigam kommt und mit Musikinstrumenten, so wie ein Iserlohner Schützenzug ungefähr, zum Haus der Braut. Wenn die Braut das dann hörte, weil so Gerüchte gingen ja immer schneller voraus, als die Leute hinterher kamen, und sie hörte, der Bräutigam kommt, dann musste sie so schnell wie möglich in ihr Brautkleid springen. Und denn je schneller die Braut bereit war, umso, ja, konnte man verkünden, ja, dass sie auch eine treue Braut war. Dasselbe galt übrigens für die Brautjungfern. Brautjungfer zu sein, war eine Vertrauensstellung. Sie hatten die Aufgabe, den Hochzeitszug fröhlich mit anzuführen. Die Brautjungfern und auch die Trauzeugen, die Männer da, die repräsentierten das Brautpaar. Und jede hatte eine Öllampe. Und es war wichtig, sich zu bevorraten. Und für die Leute damals, die dieses Gleichnis hörten, das war unglaublich peinlich, wenn nicht genug Öl da war. Die haben gedacht, das geht ja gar nicht. Was erzählt Jesus da? Und gemeinsam zogen dann alle in einem großen fröhlichen Umzug zum Haus des Bräutigams. Und dort wurde zunächst im Haus am Tisch gefeiert mit den Verwandten und Brautjungfern. Dann wurden die Türen geschlossen. Und dann folgte ein Fest 7 Tage lang, umsonst Essen und Trinken. Das war wirklich toll. Die Parallelen zu Jesu Wiederkunft sind hier eigentlich ziemlich eindeutig. Er spricht von sich selbst als dem Bräutigam, der seine Braut und die 10 Jungfrauen heimholen will. Und die Zahl 10 hat auch eine Bedeutung in der Bibel. Es ist die Zahl der Vollständigkeit, die 10 Gebote, wir haben 10 Finger, das 10. gehört Gott. Und so symbolisierte hier die 10 Brautjungfern, ja, die gesamte Gemeinde Jesu, aller der, die Jesus nachfolgen. Ja, erinnern wir uns noch an die Verträge, die da vor der Hochzeit gemacht wurden? Jesus hat uns auch einen neuen Bund, einen neuen Vertrag gemacht. Er hat den Brautpreis bezahlt, am Kreuz mit seinem Leben und seinem Blut. Und genauso wie der jüdische Bräutigam geht er auch zurück zu seinem Vater. Er ist noch weit weg und bereitet für uns eine Wohnung vor. Aber wie wir das aus dem Vertrag sehen konnten, hat er ja Verheißungen und Geschenke ja uns schon gebracht, die wir jetzt mit Jesus leben. Die sind in diesem Brautpreisvertrag drin. Alle Verheißungen, dass er bei uns ist, dass er uns stärken will, dass er wiederkommt. All dieses ist ja in diesem Vertrag schon enthalten. Und die Frage war, wann kommt Jesus wieder? Ich denke, wenn wir momentan so in die Weltgeschichte schauen, dann denken wir, ach, wenn er doch bald wieder käme und Frieden machen würde.
Jesus sagte, der Sohn weiß weder Tag noch Stunde, nur der Vater im Himmel. Und das ist auch hier in dem Gleichnis beschrieben. Ja, der Bräutigam wusste nicht, wann es losgeht. Ja, er wird losgeschickt, wenn der Vater sagt, so, fertig. Und dann kommt er wieder und dann wird es ein fröhliches Fest. Das wird übrigens überall beschrieben, dass wenn Jesus wiederkommt, dann wird es wirklich gut werden. Im Neuen Testament wird in 260 Kapiteln 300 Mal von der Wiederkunft Jesu gesprochen. So ein wichtiges Thema ist das für uns. In einer Unterrichtsstunde, da fragte mich ein Schüler, Frau Terfloth, glauben Sie denn wirklich, dass Jesus wiederkommt? Ist das nicht eher so eine Science-Fiction-Geschichte? Doch, wir glauben, dass Jesus wiederkommt. Genauso wie er uns jeden Tag nahe ist durch seinen guten Heiligen Geist in seinem Herzen, genauso dürfen wir uns darauf freuen, ja, dass er uns eines Tages wiederkommt oder dass er uns heimholt. Ja, wenn wir denn sterben müssen. Und Jesus sagt uns ganz deutlich, was für uns wichtig ist, für hier und heute, was er erwartet, während er weg ist. Er möchte, dass wir ganz fit im Glauben bleiben und dass wir lebendig im Glauben bleiben. Er möchte, dass wir treu und standhaft sind, richtig vorbereitet und das Ziel auch nicht aus den Augen verlieren. Und dass wir in all dem Alltagsstress, den wir zu bewältigen haben, nicht vergessen, wer wir sind, wenn wir Jesus nachfolgen. Und das wird in dem Gleichnis ganz deutlich durch die Brautjungfern. Die repräsentieren ja die Braut und den Bräutigam. Ihre Aufgabe war es, das Fest mit vorzubereiten. Und das war eine große Ehre und eine große Vertrauensstellung. Jesus schätzt uns so wert, dass er uns diese Vertrauensstellung gibt, dass wir den Bräutigam hier repräsentieren können in unserer Erde. In den anderen Gleichnissen, die von der Wiederkunft Jesu handeln und vor und nach dieser Geschichte stehen, nimmt Jesus als Beispiel Diener beziehungsweise Angestellte, deren Chef während seiner Dienstreise sein Unternehmen anvertraut. Das heißt, ja, seine Angestellten und sein Vermögen gibt er in die Hände. Einer muss aufpassen, dass alles richtig gemacht wird. Und er hofft, dass seine Firma gut und treu verwaltet wird und dass der Beauftragte, der dafür zuständig ist, für die Firma zu sorgen, auch an der Arbeit ist, wenn er wiederkommt. In Matthäus 24, 45 bis 47 heißt es, seid wie der treue und kluge Diener, dem der Herr seinen Auftrag gegeben hat, die ganze Dienerschaft zu beaufsichtigen und jedem pünktlich seine Tagesration auszuteilen. Er darf sich freuen, wenn der Herr zurückkehrt und ihn bei seiner Arbeit findet. Ich versichere euch, der Herr wird ihm die Verantwortung für alle seine Güter übertragen. Der untreue Knecht hingegen erhält eine harte Strafe. Und da heißt es, der untreue Knecht feiert Gelage, säuft und schlägt die Angestellten und verletzt sie. Und dann sagt Jesus dazu, dann wird sein Herr eines Tages völlig unerwartet zurückkommen. Er wird den ahnungslosen Diener in Stücke hauen und dorthin bringen lassen, wo die Heuchler ihre Strafe verbüßen. Dort gibt es nur Jammern und Zähneknirschen. Wenn ich das so lese, denke ich, das sind aber harte Worte, die Jesus da gebraucht. Und ich denke, wir sollten sie uns zu Herzen nehmen und sie zeigen uns auch, ja, was Gott darüber denkt, ja, über Missbrauch in der Gemeinde, über Mobbing in der Gemeinde, über all das, ja, was auch in der Kirche in vielen Jahren geschehen ist. Gott hält das für sehr schlimm. Und wenn sowas ja stattfindet, dann gilt es einfach umzukehren. Denn Jesus möchte, dass wir wieder treue Diener sind. dem der Herr seinen Auftrag gegeben hat, ja gut für die Gemeinde Jesu zu sorgen. Im anderen Gleichnis, das unser Gleichnis einrahmt, verteilt der Herr seinen Dienern sein Vermögen nach ihren Fähigkeiten an. Die einen bekommen viel, die anderen wenig, aber keiner geht leer aus. Und dem Chef im Gleichnis kommt es auch gar nicht darauf an, ob einer viel oder wenig verdient hat. Schlecht ergeht es dem, der gar nicht erst irgendetwas ausprobiert hat, und zwar die anvertrauten Gaben einzusetzen. Und außerdem, wenn wir das vielleicht heute Nachmittag mal lesen, lesen wir, derjenige sagt, du bist sowieso so ein strenger Chef, ich habe es erst gar nicht probiert. Jesus will uns damit sagen, dass er jedem von uns gute Gaben anvertraut hat. Talente, Fähigkeiten, die wir einsetzen können, ja, für das Reich Gottes, um Jesus hier zu repräsentieren. Und das Interessante ist, Glauben und Gaben wachsen, je mehr wir sie einsetzen und benutzen. Das ist wie bei den Muskeln im Sport. Wenn wir mehr trainieren, wachsen unsere Muskeln, wir werden stärker. Und genauso ist das auch mit den Gaben, die Jesus uns gibt. Man kann quasi sagen, der Heilige Geist ist unser Physiotherapeut. Er trainiert uns und wir können unsere Gaben auch immer besser einsetzen. Das Wichtige ist, dass wir sie nicht vergraben, sondern anfangen. Jesus möchte an uns sehen, ob wir das Vertrauen leben und zeigen und handeln und ihm wirklich vertrauen, dass er aus dem Wenigen, was wir haben, ganz viel Großes machen kann. Und er möchte, dass wir vorbereitet sind, bis er wiederkommt und dass wir weise handeln und bis dahin leben. Was unterscheidet nun die Törichten beziehungsweise die klugen Brautjungfern voneinander? Ein Ausleger sagt dazu, die einen sahen ihren Job nur als günstige Eintrittskarte für eine große Feier. Sie waren für sich dabei und für ihren Vorteil. Die anderen wollten wirklich Braut und Bräutigam repräsentieren und die Feier mit vorbereiten. Es ist ein Unterschied, ob ich will, dass Jesus lediglich ja meine Lebenssituation verbessert und dann anschließend in den Himmel will. Oder ob wir Jesus dienen, weil wir ihn lieben, weil wir ihn kennen, weil er uns so viel bedeutet. Und es ist ein Unterschied, ob wir uns selbst vorbereiten, den Heiligen Geist an uns arbeiten lassen und uns von ihm verändern lassen und immer noch auf der Reise sind. Einmal nahm ich eine ältere Dame mit Paaren 80 mit im Auto zu einem Frauenfrühstückstreffen und dann sagte sie auf einmal zu mir, der Heilige Geist, der arbeitet noch an mir. Ich muss einfach noch ordentlicher werden in meinem Leben. Ich schaffe das nicht so gut. Und dann habe ich gedacht, 84 Jahre. Und sie ist noch bereit, sich verändern zu lassen von Jesus. Das hat mich sehr beeindruckt. In 2. Korinther 5, Vers 20 sagt Paulus, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir bitten an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Die Botschafter hatten damals oft die Aufgabe, im Auftrag eines mächtigen Königs zu einem anderen Volk zu gehen und es einzuladen, unter die Herrschaft des mächtigen Königs zu kommen. Und dazu brachten die Botschafter Geschenke mit, um zu zeigen, wie gut es sich unter der Herrschaft dieses Königs leben lässt. Und wir sollen auch zeigen, wie gut Jesus zu uns ist. Ich habe eine Bekannte und die hatte ich eingeladen. Wir veranstalten einmal im Monat, meine Freundin und ich, so Kaminabende mit Leuten, die sonst gar nicht zur Gemeinde kommen. Aber da lassen die sich einladen. Und dann fragte sie mich, wieso redet ihr eigentlich immer auch vom Heiligen Geist? Was bedeutet das denn? Und dann habe ich ihr das erklärt, dass es auch Gottes Gegenwart in unserem Herzen ist und dass wir als Christen immer einen Trost im Herzen haben, weil Jesus der Tröster ist. und der uns stärken will und ermutigen, wenn es uns nicht gut geht. Und dann sagte sie zu mir, das ist aber so was Schönes, das habe ich ja noch nie gehört. Und da wurde mir ganz neu bewusst, ja, welche guten Gaben ja wir anzubieten haben. Mit dem Heiligen Geist steht uns ein riesiger Schatz zur Verfügung. Nun schlafen die Brautjungfern bzw. die Gemeinde Jesu erschöpft ein. Jesus macht in diesem Gleichnis der Gemeinde nicht den Vorwurf, dass sie müde wird. Das ist nicht das Hauptproblem. Jesus weiß, dass Menschen ja müde werden und schwach werden. Und das sieht er auch. Das Problem ist, bei den einen war kein Reserveöl da. Die Hälfte der Brautjungfer war nicht vorbereitet auf die Ankunft des Bräutigams. Professor Rienecker sagt dazu, Klugheit, Bereitschaft und Wachsamkeit äußern sich in einem geheiligten Leben. Das Öl wird als der Heilige Geist gedeutet, als ein Leben, das sich vom Heiligen Geist verändern und prägen lässt. Torheit, ja, Unklugheit ist gleich Geistlosigkeit, kein Wachstum im Glauben, keine Veränderung zu Jesus hin. Und die Frage ist, wie stehst du zum Bräutigam? Und nicht, was hast du an den Brautjungfern auszusetzen? Lässt du dich verändern? Und wenn es nötig ist, dann kehr um und lass dich heilen. Das Interessante ist, dass wir unseren Glauben nicht teilen können. Eine Frau sagte mal zu mir, ja, wenn ich doch so glauben könnte wie du. Aber ich kann ihr das nicht abgeben. Mit unserem Glauben, ja, können wir andere stärken. Wir können Fürbitte tun. Wir können füreinander eintreten im Gebet. Aber den Glauben an Jesus können wir nicht weitergeben. Und den können wir so nicht teilen. Jeder von uns wird für seinen eigenen Glauben Rechenschaft ablegen müssen. Und wir werden nicht auf die anderen zeigen können und sagen, die sind schuld, die haben mich verletzt, die haben mich im Stich gelassen oder was auch immer. Oder das gefällt mir nicht. Denn die Frage ist immer, wie stehst du zum Bräutigam? Wie stehst du zu Jesus? Und nicht, was hast du an den Brautjungfern auszusetzen? Und die Frage an uns, sind wir treu? Sind wir an der Arbeit? Wenn Jesus wiederkommt und sind wir vorbereitet, auch wenn wir müde werden? Lassen wir uns stärken? Und ist uns noch bewusst, welch großen Einfluss wir haben, weil wir an der Kraftquelle Gottes sitzen? Und wie gut wir das nutzen können. Auch wenn uns unser Einsatz für Jesus so klein erscheint, und wenn wir müde werden, möchte Gott so viel daraus machen, damit wir das Gute anbieten können, was Jesus uns schenkt. Als die törichten und dummen, Unvorbereiteten endlich zum Hochzeitshaus kommen, ist die Tür schon zu. Und der Bräutigam kommt an die Tür und er spricht ein hartes Wort. Er sagt, ich kenne dich nicht. Ich kenne euch nicht. Das fällt jetzt aus der Geschichte raus. Normalerweise kannte der Bräutigam die Brautjungfern sowieso nicht. Das war auch besser so. Aber er springt hier aus der Tradition raus, aus dieser Geschichte. Jesus macht hier ganz, ganz deutlich, es geht darum, den Bräutigam zu kennen. Die, deren Lampen hell brennen, kennen ihn. Sie haben eine intensive Gemeinschaft mit Jesus. Und ohne Jesus nah zu sein, können unsere Lampen nicht ein Leben lang brennen. Dann geht uns ganz schnell das Licht und die Puste aus. Aus eigener Kraft schaffen wir das nicht. Und Jesus ist der Einzige, der die Ölflasche ja unseres Lebens wieder ausfüllen kann. In Johannes 15 sagt er, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wisst ihr, bei allem Tun und allem Machen ist das Entscheidende, Jesus zu kennen. Im Gleichnis vom Weltgericht, da kommen Leute und die sagen, als die letzte Endabrechnung kommt, wir haben doch so viel in deinem Namen, Jesus, getan, sogar Wunder. Und Jesus sagt, trotzdem, ich kenne dich nicht. Und es ist das Entscheidende, nicht unsere Aktion, sondern wie sehr lieben wir Jesus. Wie viel Raum geben wir ihm? Darf er uns verändern? Lassen wir uns von ihm beschenken? Verändert uns sein Heiliger Geist? Und gibt es für uns nichts Schöneres, als Jesus zu kennen und uns seiner Liebe auszusetzen und uns von ihm beschenken lassen? Wenn wir müde sind, können wir uns neu stärken lassen. Er deckt uns den Tisch. Es ist überhaupt, das gibt es in keiner anderen Religion, dass ein Gott dazu bereit ist, ja, seine Anhänger zu bedienen, ihnen den Tisch zu decken. Psalm 23 sagt David das schon: Du deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ein Gott, der uns dienen möchte. Und er bedient uns und er will unsere Wunden heilen. Wenn wir töricht sind, unvorbereitet, im Glauben stehen geblieben und ein Leben führen, das nicht durch Wachstum und die Veränderung durch den Heiligen Geist geprägt ist. Wenn wir vielleicht Schuld auf uns geladen haben, dann müssen wir umkehren und um Vergebung bitten. Und wenn wir unsere Schuld bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt und reinigt uns von allem Bösen. Und Jesus fragt uns heute: Hast du mich lieb? Kennst du mich? Und dann, wenn wir Ja sagen können, dann sagt er: Weide meine Schafe, sei mein Botschafter. Geh fröhlich an die Arbeit in der engen Beziehung zu mir. Und zum Schluss kommt das Fest. Wenn Jesus wiederkommt, wird es ein Fest sein. Wir gehen auf eine gute Zukunft zu. Und ich möchte, ja, diese Predigt schließen mit einer Meditation zum Thema mit Öl oder ohne Öl. Das Öl in der Lampe ist wie Hoffnung, wie Vorfreude, wie Erwartung in der Seele. Ohne Öl im Leuchter meiner Seele bin ich nur mit mir selbst beschäftigt. Mit Öl im Leuchter meiner Seele bin ich innerlich wachsam. Ohne Öl im Leuchter meiner Seele geht es mir nur um meine Bedürfnisse. Mit Öl im Leuchter meiner Seele steht der kommende Herr im Vordergrund. Ohne Öl im Leuchter meiner Seele schreien nur eigene Wünsche nach Erfüllung. Mit Öl im Leuchter meiner Seele höre ich mit meinem Herzen auf den Herrn. Ohne Öl im Leuchter meiner Seele stumpfe ich innerlich ab. Mit Öl im Leuchter meiner Seele wächst die Vorfreude täglich. Herr, auf dein Kommen warten wir. Am Ende der Zeit wirst du erscheinen in großer Herrlichkeit. Danach sehnen wir uns so sehr. So viele Fragen sind noch offen, so viel Leid geschieht noch in dieser Welt. So viele dunkle Wolken sind noch am Horizont. Wenn du kommst, machst du alles neu. Wenn du kommst, wischst du alle Tränen von unseren Augen. Und wenn du kommst, lösen sich die Knoten in unserem Leben auf. Darum warten wir auf dich, Herr Jesus. Bitte komm bald. Amen.
dich nicht für mich. Du weißt, ich bin uns treu, dennoch gehst du nicht. Stehst du in der Freundschaft, obwohl ich schwierig bin. Hältst du mir die Treue, gehst du mir durch dick und dünn. Du bist Treue, an jedem neuen Tag. Du bist Treue, auch wenn ich versag.
Ihr dürft euch jetzt noch mal einen kurzen Moment hinsetzen, weil es geht noch nicht weiter wie sonst. Ich habe nämlich den Rainer Klute möchte ich noch mal nach vorne bitten. Und zwar möchte der was zum Ostergarten im Jahr 2015 erzählen. Rainer, hallo. Ostergarten.
Hallo.
Was ist das? Worum geht das? Und ich habe hier sowas, so eine schöne Karte gefunden. Gehört das auch mit dazu?
Ja, genau. Und diese Karte, die können wir vielleicht auch da mal sehen, jedenfalls die eine Seite, die Vorderseite, die gibt schon einen Eindruck vom Ostergarten. Ja, Dorothea Telfloth hat eben gesagt, wir können unseren Glauben nicht teilen. Das stimmt, aber wir können ihn mitteilen. Wir können anderen darüber erzählen. Und der Ostergarten ist eine gute Möglichkeit, das zu tun. Und ja, wir wollen also von unserem Glauben mitteilen und wir wollen eine Möglichkeit schaffen, dass Menschen Jesus begegnen, dass sie ihn kennenlernen.
Schön. Und wie soll das denn jetzt praktisch funktionieren? Weil ist ja erfahrungsgemäß immer etwas schwierig, dass Leute Jesus kennenlernen, die da noch nicht so viel mit zu tun hatten bislang.
Ja, genau. Und die kommen ja typischerweise auch nicht so sehr in unseren Gottesdienst. Jedenfalls sind hier die meisten, die hier sitzen, sind Christen, denke ich mal. Aber was wir mit dem Ostergarten machen wollen oder wie wir das schaffen wollen, dass Leute kommen und sich das erleben, das bringt dieses Foto auch ein bisschen zum Ausdruck. Das ist so eine Szene, eine Station des Ostergartens. Wir bauen da also etwas auf. Und hier auf dem Bild sieht man auf der linken Seite in dem dunklen Bereich, das ist das Grab und rechts davon steht der Engel, der den Frauen erzählt, Jesus ist auferstanden. Und wir haben im Ostergarten nicht nur diese eine Station, sondern eine ganze Reihe verschiedener Stationen und die Besucher, die begeben sich da hinein, die gehen von Station zu Station und bekommen die alte Geschichte von Passion und Auferstehung nicht nur so über den Kopf vermittelt, sondern über alle Sinne. Es gibt zu sehen, zu hören, zu riechen, zu schmecken und zu fühlen. Und das macht die Menschen, ja, das bewegt die Menschen, macht sie auch offen, aufnahmebereit für Jesus, für das, was er uns zu sagen hat, was er ihnen zu sagen hat, das Angebot, das er ihnen machen möchte. Ja, jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ich hier stehe und das erzähle. Nämlich, das könnt ihr euch vielleicht denken, so ein Ostergarten, der macht sich nicht von alleine, sondern da brauchen wir eine ganze Reihe Mithelfer, Mitarbeiter. Und ich bitte einfach mal diejenigen, die an einem der irgendeinem der vergangenen Ostergärten schon mal mitgearbeitet haben, steht doch mal kurz auf. Wow, ja, also das ist eine ganze Menge. Das ist eine ganze Menge und das lässt hoffen, dass das auch beim nächsten Ostergarten wieder was wird. Und ja, was für alle anderen, die jetzt noch nicht mitgearbeitet haben, die den Ostergarten vielleicht auch noch gar nicht kennen, da möchte ich jetzt mal um die nächste Grafik bitten. Das ist die Rückseite der Karte. Und ihr seht da so einen Weg oder einen Fluss oder wie man immer das, diesen Weg durch die Zeit hier sehen und verstehen möchte. Und da sind die verschiedenen Möglichkeiten der Mitarbeit mal angerissen. Über allem steht hier oben das Gebet. Also wer von euch jetzt sagt, beim Gebet, da möchte ich gerne mitarbeiten, das ist mir ganz wichtig, der kann auf seiner Karte in diesen Kreis da, in diesen Kreis da kann er ein Kreuzchen machen und die Karte dann hinterher abgeben. Und das mit dem Kreuzchen und dem Abgeben, das gilt für alle anderen Möglichkeiten der Mitarbeit auch. Für jede Form dieser Mitarbeit haben wir ein Team und einen Teamleiter. Und das Gebetsteam, das leitet der Rolf Zyrus, der ist jetzt heute nicht da, weil Gemeindeleitungsklausur ist, da sind eine ganze Reihe Leute nicht da. Aber ihr könnt euch beim Rolf Zyrus, der Rolf Zyrus meldet sich dann bei euch, wenn ihr euer Kreuzchen gemacht habt. So, und die Sache mit dem Gebet, das fängt schon jetzt an und das begleitet uns auch hier den ganzen Weg durch bis zum Ziel. Was jetzt auch schon läuft, ist die Werbung und da darf ich mal den Diakan nach vorne bitten und vielleicht können die anderen Teamleiter, jedenfalls die Anwesenden, auch mal nach vorne kommen, dass man euch sieht. Dir, kannst du ein paar wenige kurze Worte zum Thema Werbung sagen?
Das Thema Werbung ist im Vorfeld sehr wichtig, dass alle Leute in Dortmund angesprochen werden, denn ich glaube, es ist ja auch ein Anliegen unserer Gemeinde, in Dortmund bekannt zu werden. Und was wir immer brauchen, sind Leute, die gute Texte machen können, die helfen vielleicht, Sachen auszulegen, Karten zu verteilen, weiterzugeben und im Vorfeld unterstützen. Vielleicht auch nochmal testen, wie geht unser Buchungssystem, wo wir auch Werbung mit betreiben können. Das treten wir im Internet auf.
Danke. Ja, also Werbung läuft jetzt in dieser Zeit. Und dann seht ihr hier am 1. März, das ist hier so ein Stichpunkt, da fängt der Aufbau an. Und zum Aufbau sagt der Stefan Rohlfing was.
Ja, auch zum Abbau. Beides mache ich. Abbau ist am 9. April. Ich fange deswegen damit an, weil das immer am schwierigsten ist, unterhalb der Woche, das ist ein Donnerstag, Mitarbeiter zu kriegen. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Ihr müsst eigentlich nur körperlich fit sein. Es gibt jede Menge Material zu bewegen, Baumstämme, Steine, Schränke, also so richtig, das geht zur Sache. Handwerklich geschickt sein braucht ihr nicht unbedingt und ja, teamfähig auch. Mehr Ansprüche habe ich gar nicht.
Okay, danke Stefan. Ja, und wenn die schweren Sachen durch die Gegend geschleppt worden sind, dann ist der Ostergarten aber noch nicht fertig. Oder ist er dann fertig, Hille?
Nee, wir arbeiten parallel, ne Stefan? Das läuft ganz Hand in Hand. Also der wird dann gestaltet. Das, was ihr vorhin auf dem Foto gesehen habt, die noch keinen Ostergarten kennen, das ist ja Rainer sagte nur eine Station und wir wollen ja die ganze Passion darstellen und das wird super kreativ, total schön. Ihr müsst vielleicht, also da können wirklich viele Leute mithelfen, nicht nur Kreative, auch Leute, die einfach mal Nadeln in einen Stoff stecken können, sind uns eine große Hilfe. Und auch schon im Vorfeld, nicht erst ab dem 1. März, es könnte sein, dass wir vorher Leute gebrauchen könnten, die was nähen wollen. Wer näht eigentlich hier mit einer Nähmaschine? Das stimmt nicht nur eine. Ja, da sind nämlich noch mehr. Vielleicht gibt es noch mal einen extra Aufruf dafür.
Ja, danke, Hille. Das Aufbauen, das Gestalten ist aber nichts ohne Licht- und Tontechnik. Und den Jan Berchner habe ich, den habe ich heute schon mal gesehen, aber der hat sich nicht nach vorne getraut. Ach so, okay, ja. Technik arbeitet im Hintergrund, okay.
Und das tut sie gut.
Bei der Technik geht es darum, eben, wir arbeiten, wie gesagt, mit Licht- und Tontechnik. Da sind eine ganze Menge Kabel zu verlegen, Strippen zu ziehen, Fernbedienung auszuprobieren und, und. Da kümmert sich der Jan Berchner, wie gesagt, drum als Teamleiter. Und wer Lust hat und auch ein bisschen Händchen für Technik, der ist gerne eingeladen, da sein Kreuzchen zu machen. So, dann gehen wir hier mal weiter. Wenn der Aufbau erledigt ist, wenn alles soweit steht, dann kommen unsere Gäste. Und in der ersten Ostergartenwoche, da kommen Schulklassen, so in diesem Bereich, hier ab 12. März ungefähr. Und am 21. März, dann geht's los mit öffentlichen Führungen, da kann jeder kommen, bis Ostern, beziehungsweise bis nach Ostern. So, und wenn dann Leute kommen, wen treffen Sie dann zuerst? Sie treffen jemanden an der Kasse. Und das Kassenteam, das leitet die Gabi von Dewitz und die sagt einen Satz dazu.
Ja, also wir begrüßen die Leute ganz freundlich, verkaufen Eintrittskarten und betreuen einen wunderschönen Büchertisch. Okay.
Nimm das, bist schon fertig.
Ich bin fertig, ja.
Okay. Gut, danke Gabi. So, Kasse. Wen treffen die Leute dann? Sie treffen auf Gruppenbegleiter. Gruppenbegleiter haben die Aufgabe, die uns Casey erzählt.
Jo, Gruppenbegleiter müssen Hallo sagen und die einfach durch dieses Artige Jerusalem nehmen. Ich habe nicht genug dieses Jahr. Wir machen extra Ausführungen wahrscheinlich vielleicht. Ich brauche mehr Gruppenbegleiter, die können männlich oder weiblich sein. Die müssen auch nicht alles, wie lange ist das? 50 Minuten? Die müssen nicht alles auswendig können, sondern wir haben alle unser Kärtchen mit. Alle gucken dann runter, ist alles gut. Und wenn du das dann zweimal gemacht hast, dann ist das easy. Also wer Gruppenbegleiter sein will, melde mich. Darf ich ja weiter? Könige brauche ich auch. Da dürfen aber nur Männer, bitte. Die brauche ich auch. Die müssen wirklich absolut, fast absolut nichts machen. Nur gut aussehen, dastehen. Also ich sag mal, ich sehe ganz, ganz, ganz viele Männer, die dann keine Könige bei mir, die gut aussehen, schön dastehen und lächeln und auch, jo. Tanzen will ich ja nicht sagen. Nee, nee. Ja, also melde euch bei mich, bitte, bitte, bitte. Es ist, ja, wir brauchen zwei Leute für jede Führung und das ist dann einfach ein immens, ja, Leute.
Also Casey ist schon ganz bange, ob wir genügend Männer zusammenkriegen, Könige. Ne? Und ich habe das eben gesagt, dass wir ja auch Schulklassen haben. Wir haben eine ganze Menge Schulklassen und die kommen vormittags. Also wir brauchen nicht nur Männer, wir brauchen auch vormittags Männer. Ist eine echte Herausforderung. Und wir versuchen auch, je nachdem, wie viele Männer als Könige und Mitarbeiter überhaupt sich melden, versuchen wir den Ostergarten ein paar Tage vorher anfangen zu lassen als sonst und auch ein paar Tage nach Ostern noch weiterlaufen zu lassen. Aber das hängt jetzt von eurer Reaktion ab, inwieweit ihr dabei seid. Ja. So, dann während der Ostergartenführung, das ist es der Kassierer, der Gruppenbegleiter und der König, den die Besucher sehen. Aber es ist noch jemand im Hintergrund, hier der Ordner, der ist auch während jeder Führung da. Und was macht der?
Genau, wie der Name schon sagt, sorgt der Ordner für Ordnung. Und zwar zwischen den Führungen muss geguckt werden, dass noch genug Traubensaft und Brot da ist, dass die Kerzen noch brennen. Vielleicht muss mal durchgefegt werden, wenn ein Schüler ein bisschen dreckige Schuhe hatte. Er ist aber auch dafür verantwortlich, dass der König versorgt wird oben, weil der sich nicht selber Kaffee und Kuchen holen kann. Wenn die Technik ausfällt, jemandem Bescheid sagen, wenn man es nicht selber regeln kann. Wissen, wo was zum Löschen ist, wo der Notausgang ist. Das Ganze so ein bisschen am Laufen halten, wenn Probleme auftreten.
Danke, Lena. So, und während der Zeit, also während der hinteren Bereich des Zeitstrahls, da haben wir auch ein Café geöffnet. Jedenfalls möchten wir das gerne, wo unsere Besucher nachmittags und abends dann Kaffee und Kuchen kriegen. Und da wird noch jemand als Leiter gesucht. Also da kann ich jetzt hier niemanden bitten, was zu sagen, weil die Stelle einfach noch offen ist. Vor 2013 hat das die Ute Tatschuk gemacht. Die steht im nächsten Jahr leider und wie sie es bedauert, nicht zur Verfügung. Aber die hilft auf jeden Fall demjenigen, der das Café gerne leiten möchte, mit der Sache klarzukommen. Also, wer von euch daran Interesse hat und meint, ich möchte gerne das Café leiten, das Team leiten, der meldet sich bitte möglichst gleich bei mir. Ja, man kann sich beim Café als Mitarbeiter natürlich auch beteiligen, indem man ja einfach da ist und die Gäste bewirtet, freundlich auf die Leute zugeht. Ein wichtiger Punkt ist auch hier Kuchen spenden. Das kann auch jeder gerne tun, der backt oder kauft, der kann einen Kuchen spenden. Dann steht hier noch das Thema Putzen. Einmal am Tag muss der Ostergarten durchgeputzt werden. Da hat beim vergangenen Ostergarten die Karin Haddad die Leitung gemacht. Die kann es beim nächsten leider auch nicht mehr machen, steht aber auch gerne zur Einarbeitung zur Verfügung. Wenn da jemand unter euch ist, der dieses Team gerne leiten möchte, bitte meldet euch auch bei mir. Diejenigen, die putzen möchten, die können das ja entweder spät abends oder morgens früh tun. Weil wir erfahrungsgemäß aber ein bisschen wenig Leute dafür haben, ist es auch möglich, sich vom Putzdienst freizukaufen. Also ihr könnt einen Putzeinsatz mit jeweils 15 Euro sponsern. Wer das gerne möchte, das ist eben auch eine Möglichkeit. Der macht auch sein Kreuz beim Putzen hier, dann geht das in Ordnung. Ja, und damit sind wir durch. Dann der Abbau, hat Stefan schon was zugesagt. Und jetzt freue ich mich darauf, dass ihr die Kärtchen ausfüllt. Ihr könnt so viele Kreuze machen, wie ihr wollt. Also nicht nur eins, auch mehrere. Und dann könnt ihr die Kärtchen hinterher am Infostand abgeben. Ihr könnt das heute tun oder auch am nächsten Sonntag tun. Und wenn euch die Karte so gut gefällt, das Bild mit dem Engel oben drauf, vorne drauf, dann könnt ihr auch gerne eine nicht angekreuzte Karte zum Ausgleich mitnehmen. Also ihr müsst nicht auf die Karte verzichten, sondern gebt sie ab und nehmt eine Blankokarte wieder mit. Damit bin ich, glaube ich, durch. Oder habe ich noch was auf meinem Spickzettel stehen? Nö. Ja, danke.
Also eine Frage habe ich ja schon noch. Das ist ja jetzt alles zusätzliche Freizeit. Ganz ehrlich, warum soll ich das überhaupt machen? Weil ich habe ja noch was anderes zu tun neben meiner Arbeit und will auch mal ein bisschen Ruhe haben.
Okay, du willst ein bisschen Ruhe haben.
Ja.
Gut, wenn du Ruhe haben willst und wenn du total ausgepowert bist, dann hast du natürlich die Möglichkeit, im Café mitzuhelfen, wo es nicht nur Arbeit gibt, sondern wo du auch lecker Kuchen essen kannst und Kaffee trinken oder sowas. Also Mitarbeiter brauchen nichts zu bezahlen. Haha. Es gibt noch, wer wirklich K.O. ist, der muss natürlich nicht mithelfen. Aber Leute, die noch ein bisschen Kraft haben, die können durch die Mitarbeit auch neue Kraft und Begeisterung erfahren. Denn es ist immer eine tolle Sache, wenn man seine eigenen Gaben einbringt und sieht, da entsteht was ganz Tolles, der Ostergarten nämlich. Und zum anderen sehe ich, da sind noch andere, die helfen an anderen Stellen mit, die haben Gaben, die ich nicht habe und zusammen ergänzt sich das und wird super. Und nicht zuletzt durch das gemeinsame Arbeiten lernt man auch Leute kennen. Also ich habe in der Gemeinde nirgend bei keiner anderen Sache so viele Leute kennengelernt oder etwas besser, intensiver kennengelernt als beim Ostergarten. Und ich glaube, das können hier viele bestätigen, denen es auch so gegangen ist.
Gut. Das hat mich ein bisschen mehr überzeugt.
Gut, danke.
Vielen Dank. Ja, aber wir singen jetzt noch ein bisschen.
Genau, und diesen größeren organisatorischen Punkt wollen wir jetzt noch Gott anbeten und ich würde bitten, alle, soweit es geht, dazu aufzustehen. Time. Jesus, wir streben danach, dir ähnlicher zu werden. Und ich bin so dankbar dafür, dass wir da nicht alleine stehen und uns verändern müssen, sondern dass wir uns von dir verändern lassen können, dass wir irgendwie einen passiven Part dort einnehmen können. Und ich bitte dich, ja, dass du das uns immer stärker zeigst und dass du uns einfach hilfst, ja, in diesem Prozess zu dir hinzuwachsen.
Versetzt mich.
Boden unbesiegbar ist. Deine Hand versetzt Berge, kümmert sich um mich. Weißt du, dass du mich faszinierst? Weißt du, dass du mich inspirierst? Mein Herz hab ich an dich verschenkt. Dein Name steht für immer drin. Dir allein hab ich zu danken, dass ich so verändert bin. Du bist das Wasser, nach dem ich schrei. Und auch das Feuer, und du machst mich frei. Schwache werden unbesiegbar durch dich. Deine Hand versetzt Berge, kümmert sich um mich. Weißt du, dass du mich faszinierst? Weißt du, dass du mich inspirierst? Mein Herz hab ich an dich verschenkt. Dein Name steht für zu gehen, in andere Welten zu sehen. Wir werden tanzen auf dem tobenden Meer. Du lehrst mich das Lachen in der tiefsten Nacht. Deine Liebe hat ein Feuer entfacht. Neue Wege zu gehen, in andere Welten zu sehen. Wir werden tanzen auf dem tobenden Meer. Du lehrst mich das Lachen in der tiefsten Nacht. Deine Liebe hat ein Feuer im Bauch, weil du mich faszinierst und weil du mich inspirierst. Mein Herz hab ich an dich verschenkt. Dein Name steht für immer drin. Dir allein hab ich zu danken, dass ich so verändert bin. Mein Herz hab ich an dich verschenkt. Dein Name steht für immer drin. Dir allein hab ich zu danken, dass ich so verändert bin.
Amen.
Ja, jetzt haben wir 11:30 und es bleibt auch nicht mehr viel. Ihr seid gleich erlöst. Ich darf noch herzlich einladen zu Kaffee und Tee im Foyer oder im Café 7. Natürlich auch zum Gebet, wie immer hier vorne, nicht mehr unter Palmen, aber bei anderen schönen grünen Bäumen. Ja, und wichtig noch für die Eltern, die jetzt ihre Kinder vermissen, weil die nicht pünktlich aus dem Kigo zurückkommen. Unten findet nochmal ein Tanzworkshop statt im Tanzraum bis 10:50 war das. Und ihr findet sie dann da, wenn ihr dringend nach Hause müsst. Oder ihr müsst einfach noch ein bisschen länger Kaffee trinken und euch unterhalten. Ja, dann möchte ich noch gemeinsam mit euch das Vaterunser beten, bitte euch dazu aufzustehen und werde euch danach den Segen Gottes zusprechen. Vater unser im Himmel. und Gott, unser Vater im Himmel, der wird euch nicht von der Seite weichen. Alle Hilfe von euch, für euch, die bekommt ihr von ihm. Er bleibt immer bei euch, hält seine schützende Hand über euch und seine starke unter euch. Geht mit ihm gemeinsam durch diese Woche und vergesst nie, er ist immer da. Amen. Schönen Sonntag noch.